Ja, wir hatten ja eben mit Jonas, hatten wir dieses Thema über Reben, gell? Rebe und Weinstock, der Weinstock Jesus. Und Jörg hatte ja, Jörg Signitz, das war dann eben vorletzten Sonntag, hatte er über Licht und Salz in der Welt sein. Diese beiden Themen geht es eigentlich um Identität. Wer sind wir? Wer bist du? Wer bin ich? In Christus, als Christen. Vor 3 Sonntagen war ich dran und da hatten wir dieses Thema Existenz oder Identität in Christus auch. Ich hatte da eine Grafik gezeigt. Ich glaube, die habe ich nicht eingeblendet, Modi, genau, die kommt hier noch. Eine Grafik eingeblendet, das ist ein bisschen kompliziert vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr die dann wirklich so in Detail studiert habt. Ich empfehle es euch aber. Und das entscheidende Merkmal ist dort da rechts oben der Heilige Geist. Was geschieht, wenn der Heilige Geist, oder anders ausgedrückt, das Leben aus Gott, Gott selber, in unsere Existenz kommt, in unser Leben hineinkommt? Da muss ja einfach etwas ganz Grundlegendes geschehen. Und das ist wirklich so. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 1 und 2, lesen wir zum Beispiel: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wen? Von wem ist hier die Rede? Von Jesus Christus. Wenn wir ihn sehen, wir werden eines Tages ihn sehen, wie er ist. Aber wir wissen jetzt schon einiges von ihm. Und heute Morgen geht es auch um diese Identität, diese Frage, wer sind wir in Christus? Und im Besonderen geht es um die Fragen oder diese 3 Punkte aus Matthäus 16, die ich da zusammengetragen habe. Und zwar überschrieben mit Jesus und Gemeinde, eine Frage der Identität. Und wir gehen heute intensiv am Anfang auf Punkt 1 ein, dieses Petrus-Bekenntnis, das Joachim schon vorgelesen hat, zur Identität von, wer ist Jesus? Was heißt, er ist Sohn Gottes? Diese Frage ist ja nicht neu, die haben wir bestimmt auch schon behandelt, aber wenn man gerade mit Menschen im Gespräch ist über den Glauben, ist sie immer wieder so ein Knackpunkt oder eine nicht ganz einfach zu erklärende Tatsache, um es zu erklären. Ein Versuch heute Morgen. Einige Gedanken dazu. Wir werden uns dazu einige Zeit nehmen, weil der zweite Punkt, die Gemeinde, ihre Identität mit Christus, der Felsen, gründet dann auf dieser Tatsache, wer Jesus ist. Und der dritte Punkt, die Jüngerschaft und die Identität, Kreuzträger sein, wird dann der Abschluss des heutigen Morgens bilden. Wir haben da einiges vor uns, also gehen wir doch los. Und wer die Bibel dabei hat, Matthäus 16 ist das Kapitel, worüber wir uns Gedanken machen jetzt. Ich gehe auf den Anfang nicht ein, das ist der Disput einer der vielen, die Jesus hatte mit den Gelehrten der damaligen Zeit, Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer. Sie forderten ein Zeichen von Jesus, als ob er nicht die ganze Zeit schon durchs Land gezogen wäre und man immer wieder hörte von Zeichen und Wundern und was er tat und so weiter und so fort. Sie wollten es selber sehen. Und Jesus gab es ihnen nicht. Und da fragten sich manchmal, ja Jesus, nur so ein, einfach, damit sie es auch noch gesehen haben. Hä? Mach doch ein Wunder. Du hast schon so viele getan. Nein. Er sagt dann einfach nur, das Wetter könnt ihr beurteilen. Die waren ja gerade in Rabius. Da gab es herrliche Sonnenaufgänge. Wirklich toll. Total herrlich, oder? Aber jedes Mal, wenn du einen tollen Sonnenaufgang siehst, oder, dann denkst du, ist ja schon schön. Aber der Sonnenaufgang so toll heißt ja, schlechtes Wetter rückt an. Ja? Genau. Diese Zeichen konnten sie deuten, die Schriftgelehrten, aber das, was Jesus tat, nicht. Wir haben ja schon des Öfteren darüber miteinander gesprochen, deshalb gehe ich hier nicht näher auf das ein. Jesus warnt sie vor, die Jünger, warnt sie vor der Lehre der Pharisäer. Er warnt sie vor ihrer Art, an die Dinge heranzugehen. Warum, sehen wir in der Folge. Sie suchen nicht wirklich die Wahrheit. Das ist das Problem. Deshalb hat Jesus auch das Wunder nicht getan. Menschen, die ehrlich Jesus und die Wahrheit suchten, da hat er sich ihnen immer gezeigt, dass sie ihn erkennen konnten. Aber Menschen, die wohl vorgeben, ja, ja, sie seien auf der Suche, sie wollen schon die Wahrheit wissen, aber im Gespräch merkst du irgendwie gewisse Möglichkeiten, gewisse Argumente lassen sie nicht zu, die suchen nicht ehrlich. Und da, und das ist das Spannende, auch tragisch, verschließt sich Gott ihnen gegenüber. Kennt ihr den Satz, den Verkehrten ist alles verkehrt? Steht in der Bibel. Jesus nimmt sich dann Zeit für seine Jünger. Gell? Sie, die Jünger, sie erlebten en masse Wunder von Jesus. Die mussten nie fragen, Jesus, gib uns ein Zeichen, dass wir mehr glauben können. Oder? Im Gegenteil, in Kapitel 14, da wurde es ihnen fast manchmal zu viel und da forderte sie Jesus ja auf, in ein Schiff zu gehen und die klugen Fischer merkten, hey Jesus, jetzt ist nicht die Zeit, ins Boot zu gehen, es wird erstens mal Nacht und irgendwie braut sich da irgendetwas zusammen. Warum sollen wir jetzt in ein Boot gehen? Da kommt Sturm auf, Jesus. Und er sagt, geht, er nötigte sie, oder? Ihr kennt die Geschichte, sie ging ja wundersam aus. Als sie alleine im Sturm waren, kam Jesus ihnen im Sturm entgegen. Und plötzlich war der Sturm auch irgendwie wieder vorbei. Also sie erlebten Wunder. Was war ihre Reaktion? Deshalb dieser kleine Rückblick. Die Reaktion auf das, was die Jünger damals erlebten, war die folgende. Matthäus 14, 33. Das kommt dann noch, genau. Matthäus 14, 33. Sie, die Jünger, warfen sich nämlich anbetend vor Jesus nieder und sprachen wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Halten wir uns das noch ein wenig in Erinnerung, wenn wir jetzt eben ins Kapitel 16 gehen und dort dann lesen ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Zuerst bin ich hängen geblieben da, dieses Caesarea Philippi. Wo ist denn das? Gell? Das ist nicht das Caesarea am See, am Mittelmeer, gibt es auch. Hier steht ausdrücklich Caesarea Philippi. Und das ist überhaupt nicht am Meer, mit Palmen und so. Und schön und der Ort, wo die Römer meistens sitzen, sondern es ist ziemlich weit oben, See Genezareth, noch weiter oben an der Grenze zu Syrien. Irgendwo in der Pampa draußen. Und ich weiß wirklich nicht, warum explizit Matthäus und Markus geschrieben haben, dass es dort geschehen ist. Diese Frage, keine Ahnung. Haben nachgeschaut, ich habe keine weiteren Ereignisse gesehen, die dort oben geschehen wären. Okay, spannend. Auf alle Fälle, die Frage aller Fragen kommt dann eben. Wer sagen die Menschen, dass ich sei? Und Jesus, besser gesagt Petrus, kommt dann auf die Antwort. Gut. Auf die Antwort, auf mein Skript, nämlich, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Christus, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Weiß jemand, wo zum ersten Mal steht, dass jemand gesagt hat im Neuen Testament, in den Evangelien, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Wo steht das dann zum ersten Mal? Ein Bekenntnis wie hier, dass Jesus der Sohn Gottes sei? Oder ist das hier in Matthäus 16 das erste Mal? Was denkt ihr? Dort hat die Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, zum Beispiel, genau, du, das war Gott, der Vater, genau, beim Fischfang, Petrus, Lukas 5, gell, müssen wir jetzt nachschauen, weiß ich gar nicht genau, kann sein, ja, wir, könnt ihr noch weitere Argumente oder weitere Bibelstellen? Ah, Johannes 1. Wer hat dir das zugeflüstert? Genau, Johannes 1, ganz genau. Wer war das denn dort, Rosina? Oder Barbara? Oder wer auch immer?
Johannes.
Johannes? Nein. Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Aber Johannes 1 ist trotzdem gut. Der Jünger, ja. Ich schaue doch schon bei Lukas 5 noch nach. Sie ist es auf die Schnelle nicht. Genau. Wie? Genau, bei Johannes 1, bei der Berufung der Jünger. Und da kommt der Jesus zu Nathanael. Und Jesus sagt ihm schon, bevor du, habe ich dich gesehen und so weiter. Und dann sagt Nathanael, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist ziemlich am Anfang, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir zurückgehen nach Matthäus 16. Für mich war immer Matthäus 16, hier wird Jesus so quasi öffentlich bei den Jüngern bekannt als der Sohn Gottes. Aber eigentlich haben sie dauernd davon gesprochen. Und eben bei Nathanael war das schon ganz am Anfang. Und halten wir uns auch das ein wenig in Erinnerung, dass Nathanael automatisch den Messias in Zusammenhang bringt mit dem Sohn Gottes. Dass er Sohn Gottes ist. Was das bedeutet, Sohn Gottes, da kommen wir noch darauf, oder? Jesus fragt ja zuerst, Matthäus 16,16, wer sagen die Leute, wer ich sei? Wer sagen die Leute? Hä? Nicht ihr, die Leute. Und sagen sie eben Jeremia oder sonst einer der Propheten und so weiter. Oder Elia. Gell? Ganz interessant, dass die Juden das Erscheinen eine Persönlichkeit in Verbindung bringen mit Erscheinung von Menschen, die schon da gewesen sind. Das ist uns total fremd. In der Bibel lesen ist es uns bekannt, oder? Aber irgendwie, wenn eine große Persönlichkeit auftritt im Weltgeschehen, würden wir nie sagen, ja, ist das derjenige, der vor 100, 200, 300 Jahren schon gelebt hat und der kommt jetzt wieder, oder? Nein. Merkt ihr, das ist ganz, ganz seltsam eigentlich, oder? Natürlich, Jesus war nicht einer der Propheten. Und dann fragte eben Jesus die Jünger, ja, und wer sagt ihr? Gell? Und dann kommt eben dieses Bekenntnis von Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, in Vers 17 dazu, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann fragt man sich, ja, aber komisch jetzt dort beim Sturm. Als Jüngers anbeten, du bist der Sohn Gottes. Ja, Nathanael, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Wieso sagt Jesus hier dann explizit, der Heilige Geist habe es geoffenbart, der Vater? Ist ein Unterschied? Merkt ihr, falls ich heraus will, eigentlich Oder? Ist mir eigentlich vorher noch nie so aufgefallen. Irgendwo. Erklärung. Einerseits bei Nathanael ist es blankes Wissen, richtiges Wissen. Wenn er der Messias ist, dann ist er der Sohn Gottes. Ich habe immer noch nicht gesagt, was ich meine mit Sohn Gottes. Gell? Genau. Das war klar. Und das hilft uns auch wieder zu verstehen, im Zusammenhang mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die eben diese Messianität von Jesus anzweifelten, weil dann ist er ja der Sohn Gottes. Das ist im jüdischen Verständnis ganz klar. Damals wie heute. Wenn er der Messias ist, ist er der Sohn Gottes. Kein Jeremia, kein Elia, dann ist er Gott. Das erkläre ich dir nachher noch. Das macht die ganze Sache so brisant und spannend. Ich bin dann dieser Frage auch ein wenig nachgegangen. Also aus der Bibel heraus wird es eigentlich deutlich, der Messias ist der Sohn Gottes. Habe ich dann im Internet ein bisschen schlau gemacht, und zwar danach, ich bin der Frage nachgegangen, was sind denn die Vorstellungen im Judentum über den Messias? Und zwar auch heute. Wen erwarten Sie da auch? Ich weiß nicht, wie repräsentativ das, was ich gefunden habe, ist, aber ich fand es sehr spannend. Es ist von einer Universität, und irgendwie hat ja einen jüdischen Hintergrund, schien mir so, ich bin da nicht zu sehr nachgegangen, aber ich lese euch da mal etwas vor. Nach Daniel, Buch Daniel, Kapitel 7, soll der Messias in siegreicher, strahlender Glorie als Lichtgestalt das von Gott gegebene Königamt antreten. Jedoch nach Zacharia 9,9, alttestamentlicher Prophet, auch wiederum, soll er als König, der in niedriger Demut wirkt, erscheinen. Aus den verschiedensten Meinungen bildete sich eine Vorstellung zweier Messiasgestalten heraus. Die erste, einen als Sohn Davids, dem Urbilde der Könige, in Macht und Herrlichkeit. Einen zweiten als Sohn Josefs bzw. Ephraims. Jetzt erklären Sie das noch. Beide, Sohn Davids, König, Sohn Josefs, beide sollen in der Endzeit nacheinander erscheinen. Der Sohn Josefs stirbt im Kampf mit den Widersachern Israels und der Sohn Davids führt zum Sieg und in die messianische Erlösung. Finde ich doch schon noch spannend irgendwie, oder? Da macht es ja für uns Christen gerade Klick, oder? Ja, Jesus. Er ist doch der, der gekommen ist und gestorben ist und der wiederkommt als König. Das ist also im jüdischen Verständnis heute so, wenn Sie an den Messias denken und Sie erwarten ihn ja als Leidenden und als Herrschenden. Und dann steht doch irgendwo, Sie werden ihn erkennen, ihn, den Sie durchstochen haben, den Sie getötet haben. Und es wird der Zeitpunkt kommen, dass das jüdische Volk gesamthaft Jesus als den Messias erkennen wird, der vor 2000 Jahren sein Leben gegeben hat. Auch für sie, wie auch für uns, die Heiden. Und erscheint dann als König und Herr. Gehen wir wieder zurück zu der Bibel. Jesus spricht mehrfach gegenüber den Gelehrten die Frage seiner Identität an. Ist mir dann aufgefallen, wie oft es in diesen Disput von den Pharisäern, Schriftgelehrten und Jesus genau immer wieder um diese Frage geht. Und ich denke, es ging wirklich darum, sie wussten, wenn er der Messias ist, dann ist er der Sohn Gottes. Ich habe immer noch nicht gesagt, was heißt das, dass er der Sohn Gottes ist. Es heißt, er muss Gott sein. Sohn Gottes und Gott sein ist kein Unterschied. Was meinen wir Christen, wenn wir Jesus den Sohn Gottes nennen? Wenn wir oben von David und Josef lesen, eben, da kommt es automatisch Jesus in den Sinn. Das erste und zweite kommen. Das zweite erwarten wir ja, wir noch als König und Herrscher über die ganze Welt. Für Juden, die sich zu Jesus als dem Messias bekannten, wurde Jesus in seiner Identität klar, offenbar. Beispiel Paulus. Im Philipperbrief lesen wir folgende ziemlich zentrale Aussage, wer Jesus ist. Was es bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist. Philipper 2,6, der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Ja. Und hier noch eine Randnotiz, eine Fußnote. Dieses Gott gleich bedeutet völlig gleich, deckungsgleich. Und in der Gestalt Gottes, dieses Wort Gestalt, griechisch Morpho, bedeutet Daseinsgestalt, die innere essentielle Form bzw. die Eigenschaft, durch welche eine Person in Erscheinung tritt. Jesus ist die Gestalt Gottes. Jesus ist deckungsgleich mit Gott, dem Vater. Deshalb sagt Jesus und bestätigt Jesus, und es ist gerade auch im Gespräch gegenüber Moslems so elementar wichtig. Gott ist einer. Christen glauben nicht an drei Götter. Gott ist einer. Er offenbart sich in verschiedenster Weise. Paulus sagt dann weiter, Vers 7, dieser Jesus, der in der Gestalt Gottes war, deckungsgleich mit Gott, dem Vater, ist, und auch mit dem Heiligen Geist natürlich, der entäußerte sich selbst, nahm jetzt die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Zuerst Gestalt Gottes, wesensgleich Gott, wird Mensch, wesensgleich uns Menschen. Deshalb lehrt der Katechismus und so weiter, wenn man das braucht dazu, nämlich die biblische Lehre ist, Jesus, ganz Mensch, ganz Gott. Und Gott, der Sohn, ist ewig, wie auch der Vater ewig ist. Das macht das manchmal für unser Verständnis ein bisschen schwierig. Man denkt, also Gott Vater, Gott Sohn, und denkt dann irgendwie, zuerst war der Vater und dann ist er der Sohn. Weil das erleben wir ja so. Aber das ist keine biologische Bezeichnung, Sohn Gottes. Gerade nicht. Weil Gott, der Sohn, ist ewig, wie der Vater ewig ist. Die Bezeichnung, dass Jesus Sohn genannt wird, will eben uns nicht sagen, dass er ein Unterschied ist, sondern genau eben nicht, sondern dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist. Eben kein Mensch wie Jeremia, wie Elia, wie Mose und so weiter, wie die größten Propheten, sondern dass der Messias Gott ist. Das meint man mit Gott Sohn. Warum Sohn? Diese Bezeichnung. Ich lese dazu. Jetzt haben wir den eingeblendet. Das ist eigentlich die erste Erklärung für Petrus. Als Jesus sagte, der Vater hat es hier gezeigt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, war eben größer oder anders, als sie Nathanael von seinem Wissen her hatte, war anders als die Jünger, die in der Erfahrung der Rettung aus dem Sturm Jesus angebetet hatten. Der Heilige Geist hat es Petrus bezeugt, klar gemacht. Deshalb bin ich kein Verfechter von der Meinung, in der Evangelisation brauchen wir einfach Wunder. Wenn es ein paar Wunder gäbe, dann würden die Menschen glauben. Wir müssen nur auf die Straße gehen und beten und es müssen Wunder geschehen und dann werden Menschen zum Glauben finden. Die Bibel bezeugt das selber, das ist nicht so. Wer zog dann die ganze Zeit Land auf, Land ab in Israel und tat Wunder? Jesus. Und am Schluss haben sie ihn gekreuzigt. Wer hat bewiesen, dass er Gott ist durch seine Wunder? Schöpfungswunder, Nahrungswunder, Heilungswunder, Dämonen wurden ausgetrieben und so weiter. Jesus, haben sie geglaubt? Nein. Es gab keine Erweckung, die kam erst nachher. Bei Pfingsten, da ist es dann geschehen. Das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Nein, es braucht das Wirken Gottes, der die Erkenntnis, wo aus diesem Wissen eine Gewissheit ist oder wird. Und da möchte ich dich fragen, hast du diese Gewissheit? Jesus ist es. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Retter der Welt. Wie kommt diese Gewissheit? Indem wir Gottes Wort lesen. Und der Heilige Geist benutzt Gottes Wort, um dir zu zeigen, er ist es. Wenn du ihn hast, dann hast du gefunden. Der, der die Welt rettet. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, bezeugte der Täufer. Wunderbar. Wenn wir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, sagen wir, er ist wesensgleich mit Gott, hat den Charakter Gottes, ist das Spiegelbild Gottes, hat die Eigenschaften Gottes. Das ist Jesus. Warum, nochmal zu der Frage, warum Sohn? Erst 1. Timotheus 6, 16 schreibt wiederum der Apostel Paulus Folgendes. Er meint, Gott allein hat Unsterblichkeit, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei die Ehre und die Ewigkeit und die ewige Macht. Das ist eine Aussage über Gott, dass wir Menschen Gott nicht sehen können. Und wenn man da den Zusammenhang liest, merkt man nicht genau, spricht eigentlich Paulus hier von Jesus oder vom Vater. Er spricht von beiden. Wir können als Menschen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Und Gott macht sich jetzt bei der Menschwerdung durch Jesus sichtbar. Wenn wir Jesus sehen in den Evangelien, das macht es mich so spannend, da sehen wir Gott, wie er wirkt, wie er lebt, wie er redet, wie er handelt. Wir sehen Gott. Wie in Jesus. Das meinte er doch, als Jesus sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gesehen. Wo wir Gott nicht sehen können. Und deshalb spricht die Bibel von Gott Sohn. Was wäre jetzt, wenn einfach steht, wenn Jesus gesagt hätte, ich bin Gott. Das wünschen wir uns ja manchmal, oder? Also wenigstens einmal Jesus gesagt hätte, ich bin Gott. Das hätte den größten Aufruhr gegeben. Weil wie wir bei Paulus gesehen haben, der in der Gestalt eines Knechtes da war. Er war nicht in der Gestalt als Gott da. Wesensmäßig war er es aber. Wisst ihr, was passieren würde, wenn Jesus gesagt hätte, er wäre Gott? Wäre das passiert, was wir in den Ferien erlebt haben? Wir sind ja da in Murten gewesen. Zwangshalber waren wir länger an einem Ort, in einer sehr schönen Wohnung, bei einer ganz, ganz lieben Frau, gell? Und die hatte dann im WC, in einem feudalen, wunderbaren WC, große Badwanne und so weiter, schönes WC und so, Dusche, war ein halben Meter großer Buddha. War doch lustig, oder? Jesus, wenn du in die Tür reinkamst, hast du zuerst kurz geschaut, oder? Ist da jemand? Ja, wirklich ein spezielles Erlebnis. Gell? Aber ich dachte, du armer Kerl, wisst ihr, das war genau hinter dem WC. Ich dachte, das ist ein super Platz. He? Also wirklich ziemlich, genau. Aber mich hat das überhaupt nicht gestört, war eine spezielle Erfahrung. Ein Gott im Haus, Buddha. Göttlich zumindest, oder? Gell? Wenn wir Jesus, wenn Jesus in der Gestalt Gott gewesen wäre, was für Figuren hätten wir dann wohl auf den WCs oder in der Stube und so weiter und so fort? Deshalb machen wir Christen ja keine Bildnisse von Jesus, von Gott. An einem Ort sagt Paulus, auch wenn wir Jesus leibhaftig gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wir wissen nicht und sollen nicht wissen, wie Jesus vor 2000 Jahren ausgesehen hat. Und es ist auch interessant, die Beschreibungen des verherrlichten Jesus, zum Beispiel im Buch der Offenbarung, wie er dort dargestellt wird. Deshalb ist wichtig, Jesus hat sich als Gott geoffenbart, wesensmäßig, aber nicht in der Gestalt, da war er ein Knecht. Und wir sollen uns deshalb auch keine Bilder machen von Gott. Und im Übrigen, wenn er gesagt hätte, ich bin Gott, hätte er, meiner Meinung nach, das zweite Gebot gebrochen. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Wenn er gesagt hätte, ich bin Gott, wäre er ja bildhaft da gewesen. Das als Erklärung, dass wir deshalb sprechen, er ist der Sohn Gottes. Bezeugen damit, er ist ganz Gott und bezeugen damit, dass er der Herr ist. Das sind einfach so diese Gedanken, die können vielleicht ein wenig weiterhelfen, gerade im Gespräch in der heutigen Zeit mit Muslimen, was wir verstehen, dass Gott einer ist und dass sich wirklich in Jesus Christus Gott gezeigt hat. Das macht ja den christlichen Glauben so einzigartig. Denn in keiner Religion, in keiner Sekte und so weiter wurde Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, Mensch. Und noch etwas ist wichtig, fast vergessen. Jesus wurde nicht Gott auf der Erde. Lukas 1,32. Das Kind, das geboren wird, wurde zu Maria gesagt, wird Sohn Gottes genannt werden. Buddha wurde göttlich, die Erleuchtung und so weiter. Jesus war als Kind von Anfang an, wurde gesagt, er ist der Sohn Gottes. Gott, der Mensch geworden ist. Jetzt haben wir uns viel Zeit genommen für diesen ersten Punkt. Warum wohl? Es geht jetzt um die Identität der Gemeinde. Denn in der Folge spricht jetzt Jesus schwupps plötzlich von der Gemeinde. Vers 18. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Jetzt kommt Jesus so plötzlich auf die Gemeinde zu sprechen. Wir werden im Kapitel 18 mehr uns über Gemeinde unterhalten. Aber wir haben uns jetzt viel Zeit genommen, um zu klären, wer ist Jesus? Denn auf dieser Grundlage steht die Gemeinde. Das ist der Hauptpunkt. Und wenn du mich vor die Aufgabe stellen würdest, wenn es eine Lehraussage der Bibel gibt, dich auf eine Lehraussage beschränken müsstest, die wichtigste Lehre, welche ist das? Und es wäre diese. Jesus ist Gott. Jesus ist Gottes Sohn. Auf dem fundiert alles, was darauf gebaut wird. Ohne dass Jesus Gottes Sohn ist und Gott ist, gibt es keine Erlösung. Weil Erlösung kann nie von einem Menschen kommen. Erlösung kann allein von Gott selber kommen. Das ist das Gesamtzeugnis der Bibel. Wir waren verloren. Und durch Menschen kommt keine Rettung. Wir können uns nicht selber retten. Kein anderer Mensch kann uns retten. Nur Gott. Und dazu wurde Gott Mensch. Damit wir Kinder Gottes werden können durch die Verbundenheit, durch den Glauben an Jesus Christus. Das bezeugt das Evangelium. Das macht diese Menschwerdung von Jesus so einzigartig, wunderbar, wirklich Glorie, wie es in einem Text geheißen hat. Herrlich. Genau, er ist das Fundament. Ja, ich möchte sogar das in einem Beispiel zeigen, ist jetzt ein bisschen eine gewagte Aussage, aber ich glaube, sie stimmt. Gell? Die katholische Kirche. So falsch diese Kirche in vielen Lehraussagen ist, so falsch irgendwo ich vieles davon finde, eines hat sie und das hält sie am Leben. Wisst ihr, was das ist? Dass diese Kirche sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gott, sagen sie. Das sagen sie noch. Und das ist das Fundament. Wenn sie das verlassen würden, würde diese Kirche zusammenbrechen. Das sehen wir an der evangelischen Kirche, in vielen Teilen, oder? Die sagen nicht mehr, Jesus ist Gottes Sohn, und seht, was passiert. Das ist das Fundament. Das ist das Fundament der wahren Kirche. Jesus ist der Sohn Gottes. Ich bin nicht ein mit der katholischen Kirche, aber dieser Punkt müssen wir doch bedenken, im Ganzen drin. Und zeigt uns auf, wie wichtig er ist. Denn jetzt gerade evangelikalen Kreisen, diese Lehre über Dreieinigkeit und so weiter, und dass Jesus Gott ist, ups, ist gar nicht mehr immer so klar. Das also auf diesem Fundament, Jesus ist der Herr, das darauf gründet die Gemeinde. Und Paulus spricht dann in Epheser 3,9 von einem Geheimnis, das jetzt offenbar wird und in der Folge, sowohl im Matthäus-Evangelium wie auch im ganzen Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, entfaltet sich jetzt der Gedanke von der Gemeinde. Gemeinde heißt Herausgerufene. Menschen, die das Bekenntnis haben des Petrus. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Christus. Und zwar dieses Bekenntnis haben, weil es der Heilige Geist ihnen gezeigt hat. Das sind Christen, Gläubige, wiedergeboren. Da sind wir wieder bei den Kindern Gottes, das wir ganz am Anfang gelesen haben im ersten Johannesbrief. Im Kolosserbrief spricht auch wiederum Paulus noch mehr von diesem Geheimnis, das wir jetzt gefunden haben, das Gott es offenbart. Das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gemeinde ist oder besteht aus Menschen, du und ich. Gemeinde ist kein Gebäude. Stahlstraße 7, GVC. Das bist du. Gell? Nicht die Stühle, nicht der Teppich, nicht die Wände, nicht das Fenster. Du und ich. Das ist Gemeinde. Die Herausgerufenen. Eben die, die Jesus anerkannt haben als ihren persönlichen Erlöser und Retter. Die in ihm wirklich Vergebung ihrer Lebensschuld erfahren haben. Die neues Leben empfangen haben. Etwas ist neu geworden. Hey, fall nur nicht zurück. Du bist ein Kind Gottes. Ja, man kann sagen, wie bei Jesus Leben Gott selber da war und deshalb er der Sohn Gottes ist. Deshalb werden wir Gläubige Kinder Gottes genannt. Weil jetzt das Leben, ja Gott selber, der Heilige Geist in uns ist. Das steht hier im Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo Gott ist, da ist Leben. Und dieses Leben ist in dir. Durch die Wiedergeburt. Das haben wir nicht einfach irgendwie. Das ist eine Erfahrung, eine Erkenntnis. Es beginnt mit dem Akzeptieren, wer Jesus ist. Ohne Jesus wäre ich verloren. Ich brauche dich, Jesus. Vergib mir meine Lebensschuld. Mach mich zu einem neuen Menschen. Das bestätigt Gott mit der Wiedergeburt, mit dem Heiligen Geist. Und du erkennst, die Bibel ist wahr. Sie enthält den Erlösungsplan Gottes. So wird dann aus dir, wie es in 1. Petrus 2, 4, 1. Petrus, ja, habe ich nicht drin, genau, 1. Petrus 2, 4 steht, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Jesus, der Felsen. Jesus, Gott. Du lässt dich aufbauen als lebendiger Stein. Du als Kind Gottes. Wir zusammen. Das ist Gemeinde. Und das leben wir als Kreuzträger. Petrus hatte dann das schockierende Erlebnis, dass Jesus dann ein, zwei Sätze später zu ihm sagt, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich, sagt Jesus zu Petrus. Als dieser ihn beiseite nahm und sagt, aber Jesus, du stirbst, du willst doch nicht wirklich sterben dort in Jerusalem. Doch, er musste sterben. Der Mensch Jesus, hier einfach nebenbei. Nicht Gott starb am Kreuz. Gott kann nicht sterben. Der Mensch Jesus starb am Kreuz. Das ist schon genug. Jesus starb am Kreuz, nicht Gott. Das ist einfach eine Randnotiz. Und dann sagt Jesus auf dieses Wort hin an Petrus, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieses so träfe Wort. Und Jesus spricht davon sein Kreuz. Also es ist ein personalifiziertes Kreuz. Wir sollen nicht das Kreuz Jesu tragen. Gell? Und hier einfach nochmal, Jesus trug die Schuld der ganzen Welt. Meine ganze Lebensschuld trug er am Kreuz. Jetzt geht es darum, welches Kreuz müssen wir dann tragen. Wenn man dann sagt, zum Landläufigen, der oder die hat schon noch ein schweres Kreuz zu tragen, durch eine schwierige Situation, durch eine Krankheit oder vielleicht wegen Sünde, die du getan hast, hast du jetzt irgendwelche Auswirkungen davon und das sei dein Kreuz. Das sind alles falsche Verständnisse vom Kreuz. Du hast nicht eine Krankheit, um ein Kreuz zu tragen. Das passt nicht zusammen in das Gesamtbild der Bibel, dass Gott ein guter Hirte ist, dass Jesus umhergezogen ist und gerade Leiden getragen hat. Wir müssen doch nicht wegen unserer Schuld noch leiden und so ein Kreuz tragen. Nein, es geht um den Auftrag, den Jesus auf sich genommen hat. Den Auftrag, ans Kreuz zu gehen. Das ist auch ein Aspekt des Kreuzes. Das Kreuz hat diese zweite Bedeutung und auch für uns. Wir tragen ein Kreuz, wenn wir Jesus als den Sohn Gottes bekennen. Und wenn du denkst, ja, das ist doch ganz einfach, dann komm mit, wenn wir als Evangelisationsteam auf die Straße gehen und dort mit Menschen sprechen über Jesus, den Sohn Gottes, dass die Bibel Gottes Wort ist, nur schon das, dass Jesus der Erlöser ist, dass wir Jesus brauchen, um ewiges Leben zu bekommen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist und nicht irgendeines, dass der christliche Glaube der einzige Weg zu Gott ist. Da erlebst du dann Kreuztragen. Also, nicht Schuld irgendwie noch abbüßen oder irgendetwas. Das Opfer Jesus, viel zu kostbar, viel zu vollkommen, als dass wir sagen können, ja, wir haben noch irgendwelche Restschuld als Kreuz zu tragen. Er hat die ganze Schuld bezahlt. Nein, es geht um den Auftrag. Und im Übrigen hat Jesus in Kapitel Matthäus 10, lesen wir schon einmal etwas über dieses Kreuztragen. Kreuztragen heißt also, bewusst Christ zu sein, bewusst zu bekennen, wer ist Jesus, was bedeutet uns die Bibel, was ist der Weg zu Gott. Denn da erfährst du Ablehnung von Freunden, Zustimmung von Feinden unter Umständen. Dieses Bekenntnis, das ist das Kreuz. Und da sagt Paulus, da machen wir keine Abstriche. Ja, wenn wir Jesus nicht mehr als Sohn Gottes bekennen, wird es einfacher, das Evangelium zu sagen. Aber es wird falsch. Wenn wir nicht mehr bekennen, die Bibel ist Gottes Wort, wird es einfacher. Aber es wird falsch. Und es verliert die Kraft. Und wie es Paulus sagt, wir verleugnen dann das Kreuz. Diese Gedanken einfach so zum Weiternehmen. Was ist der Lohn dieses Kreuztragens? Matthäus 10, 39, dann möchte er dann schließen. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Zum Schluss, im Skript hat es dann drei Fragen, die könnt ihr dann in der Kleingruppe oder persönlich beantworten, euch noch weiter darüber Gedanken machen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Beten wir noch zusammen.